Ja, die Ausgangssituation war die, dass wir ja gewinnen müssen. Und die Entscheidung, gegen zwei brutal schnelle Spitzen mit drei Innenverteidigern zu spielen, ich glaube, die kann man kritisieren. Aber wenn man sich dann für drei Innenverteidiger entscheidet, dann muss man aus meiner Sicht mit Conte über die Außenbahn spielen. Denn ich weiß ja schon auch aus den Diskussionen vieler Gegner, dass die Geschwindigkeit von Christian Conte immer ein großes Diskussionsthema war und dass viele Mannschaften sich ein Stück weit auch darauf einstellen wollten.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, Folge 239 und wir, mein Kollege Malte Golsche und ich, begrüßen den VfL-Trainer Uwe Koschenert ist bei uns. Hallo, moin.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Wir gucken zurück auf die abgelaufene Saison, wollen natürlich nochmal so ein bisschen Bilanz ziehen vom letzten halben Jahr und wollen aber natürlich auch auf die Ist-Situation, wie man so schön sagt, gucken. Und auch nach vorne. Also sprich, wie gestaltet sich jetzt gerade so die Kaderplanung der Transfersommer und was muss noch passieren, dass der VfL eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt bekommt in der kommenden Drittligasaison. Aber wir können gerne anfangen mit dem Blick zurück und da würde mich mal so die erste Frage interessieren. Also Philipp Kaufmann, der neue Sportgeschäftsführer, hat immer so ein bisschen von Außenansicht und Innenansicht gesprochen. Die Innenansicht vom VfL, die er jetzt dann kennenlernen durfte auch, war bei Ihnen ja auch so. Sie kannten den VfL auch schon. Jetzt haben Sie über ein halbes Jahr lang auch Innenansicht. Was hat Sie denn eigentlich so am meisten überrascht in Osnabrück jetzt? Was kannten Sie vielleicht von anderen Clubs so noch nicht, was jetzt hier beim VfL der Fall ist?
Ich weiß nicht, ob es etwas damit zu tun hat, dass die Mannschaft sich auf der einen Seite, also zumindest ein großer Teil, einen unheimlich großen Kredit erspielt hat durch diesen sensationellen Aufstieg, der ja auch enorm enthusiastisch war und der unheimlich viele Emotionen geweckt hat. Oder ob die Menschen hier mittlerweile die Situation so realistisch einschätzen können. Aber ich muss wirklich sagen, dass die Mannschaft immer sehr, sehr positiv unterstützt wurde. Dass es deutlich einfacher war, positive Emotionen ins Stadion zu bringen, als die Menschen tatsächlich zu vergraulen. Unter meiner Ägide ist das eigentlich so wirklich merklich nur zweimal passiert. Direkt nach meinem ersten Spiel Schalke. Die Leute, glaube ich, dann auch einfach die Schnauze voll hatten, wo der Verein aber auch noch sehr zerrissen war, wo, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Strömungen im Club eine Rolle gespielt haben. Und die zweite Situation war eigentlich die vor dem Hannover-Spiel nach der Elversberg-Niederlage, wo wir dann auch tatsächlich innerhalb kürzester Zeit aber die Menschen im Verlauf dieses Spiels sogar wieder im Boot hatten. Und das hat sich dann eigentlich kontinuierlich fortgesetzt. Insofern ist es mit Sicherheit überraschend, dass eine Saison, in der du ja eigentlich dauerhaft permanent auf dem Abstiegsplatz bist, aber dann gefühlt eher immer von der positiven Seite aus gesehen wird, dass die Menschen immer eher eine Hoffnung mit der Ausgangssituation verbunden haben und nicht so sehr diese durchschlagende Kritik. Das ist etwas, das mit Sicherheit sehr einmalig ist.
Hallo auch von meiner Seite. Wenn man dann die Gegenfrage bzw. die Gegenposition sozusagen einnimmt, welche Dinge aus der Außenansicht haben sich dann jetzt im letzten halben Jahr bestätigt?
In jedem Fall ist es ein sehr, sehr enthusiastischer Club, der tatsächlich eine sehr, sehr klare Erwartungshaltung an eine Mannschaft hat, nämlich die Ärmel hochzukrempeln und wirklich das Letzte zu geben. Das spürt man bei jeder Aktion im Stadion. Ich glaube, dass auch der Verein über eine sehr, sehr treue Schar an Menschen verfügt, die den Club wirtschaftlich unterstützen und dass diese Menschen das aber nicht so unter diesem rationalen Aspekt sehen, so was gebe ich. Und was könnte ich möglicherweise auf unternehmerischer Seite zurückbekommen? Also es wird mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich mit diesen Menschen spreche, so nach dem Spiel im VIP-Raum oder wenn wir größere Zusammenkünfte haben, dann ist es aber auch immer mehr so diese Liebe zu diesem Verein, die Liebe zum VfL und zum Sport. Und dann bist du auf der einen Seite zwar Sponsor und weißt, nur mit einer gewissen Wirtschaftskraft ist Profifußball auch tatsächlich zu spielen. Und auf der anderen Seite sind das aber alles Menschen, die das weniger, habe ich jedenfalls das Gefühl, unter rationalen Aspekten tun, sondern mehr so getrieben aus der Emotion heraus, einfach ein Teil des VfL sein zu wollen. Und das ist mit Sicherheit etwas Außergewöhnliches.
Gehen wir ein bisschen in die Rückschau rein, in die Zeit, in der Sie jetzt schon verantwortlich waren. 3 Spiele waren es noch im alten Jahr und dann eben die ganze Rückrunde. Am Ende haben jetzt 4 Punkte und ein paar Tore gefehlt auf dem Relegationsrang 16. Könnte man jetzt sagen, einfach beide Spiele gegen Kaiserslautern. Ne? Also erinnern wir uns ans Rückspiel. Makridis ist im Fritz-Walter-Stadion am 16er, kommt leider nicht durch und im Gegenzug fällt das Tor. Also vom Sieg zur Niederlage. Und im Hinspiel gab es ja auch kurz vor Schluss den Ausgleich. Wo würden Sie denn, wenn Sie jetzt zurückschauen, sagen, das waren vielleicht so die Wegmarken, die uns dann halt im Endeffekt in die falsche Richtung gestoßen haben?
Ja, wenn ich das tatsächlich beurteile, dann müsste ich aus meiner Sicht ja schon sehr, sehr früh anfangen. Und ich finde, das gehört sich nicht, weil ich habe ja sehr bewusst, also ich war ja bei wachem Verstand, die Mannschaft übernommen mit 7 Punkten aus 14 Spielen. Man kann mit Sicherheit nicht wegdiskutieren, dass das eine sehr, sehr hohe Bürde war, dass auch in dieser Phase Spiele durchaus gegen den VfL gelaufen sind, die die Ausgangssituation vielleicht hätten besser darstellen können. Auf der anderen Seite muss ich dann natürlich auch so spöttisch sagen, so wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre ich möglicherweise dann eben nicht am 15. Spieltag Cheftrainer gewesen, sondern wenn überhaupt zu einem späteren Zeitpunkt. Insofern gehört das natürlich dann auch zur Wahrheit dazu, dass ich mit dieser Ausgangssituation schon auch mit einer Bürde gestartet bin, aber sehr, sehr bewusst. Ich denke, wenn man die Zeit unter mir sieht, dann ist die Mannschaft insgesamt sehr, sehr stabil gewesen. Dann hat die Mannschaft aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr gute Hingabe gehabt, diese ganzen Verbesserungen, die ich in die Wege geleitet habe, also Verbesserungen im Sinne von Veränderung, die auch tatsächlich sehr, sehr aktiv mitzugestalten. Wir haben eine andere Trainingsintensität gehabt, glaube ich. Also zumindest war die Aktionsdichte eine deutlich höhere. Ich glaube, wir haben das Volumen auch ziemlich gesteigert. Das hat man dann sehr schnell auf dem Platz gesehen. Darüber hinaus war es dann schon noch so, dass wir länger gearbeitet haben als andere, um noch so ein paar Dinge aufzuarbeiten. Und unter dem Aspekt war die Bereitschaft sehr, sehr groß. Was ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hatte, was sich aber natürlich dann im Verlauf der Saison auch bemerkbar gemacht hat, allein wenn man die beiden Statistiken gegeneinander legt, ist natürlich die Tatsache, dass ich mit einer deutlich höheren Zahl an Auswärtsspielen einfach coachen musste und dass mir vielleicht so das ein oder andere Spiel an der Brücke tatsächlich gefehlt hat. Da wurde uns das Schalke-Spiel aufgrund der unglücklichen Situation mit dem Dach genommen und insgesamt musste ich eben auch mehr Spieler auswärts coachen. Und ich glaube, wenn man diesen Schnitt von 1,5 Punkten an der Brücke unter mir sieht, dann hätte der bei ein paar mehr Spielen völlig problemlos zum Klassenhalt gereicht. Am Ende habe ich natürlich gespürt, dass mit der Niederlage gegen Eintracht Braunschweig es sehr, sehr schwer war, tatsächlich nochmal diese volle Energie und diesen Glauben auf den Platz zu bringen. Ich glaube, dass dieses Spiel schon aus emotionaler Sicht hätte gezogen werden müssen. Muss der Mannschaft ein Kompliment machen, dass das, was sie dann eine Woche später in Magdeburg auf den Platz gebracht hat, so in Sachen Energie und Widerstandsfähigkeit dann echt nochmal absolut top war. Aber ich glaube, mit dem Braunschweig-Spiel war zumindest bei denjenigen, die es sehr, sehr logisch sehen, schon auch ein enormer Rückschlag zu verzeichnen. Und alles, was danach kam, wäre dann wirklich einem Wunder gleichgekommen. Insofern würde ich dieses Spiel tatsächlich unter meiner Ägide als das sehen, was am Ende vielleicht dann doch die falsche Richtung eingeschlagen hat.
Ist es denn so, Sie haben das auch in unseren Gesprächen oft betont, dass es für Sie wichtig war, dass am Ende der Rückrunde, beziehungsweise wenn man am Ende der Saison auf Ihre Amtszeit zurückschaut, die ja dann 20 Spiele betragen hat, dass man dann sagen kann, diese Mannschaft hätte in Anbetracht der Punktzahl, die wir erreicht haben, die Klasse halten können. Würden Sie das jetzt in der Nachschau so sehen, dass das der Fall war? Sind Sie mit der Punktzahl zufrieden?
Na, zufrieden kann ich deswegen nicht sein, weil wir abgestiegen sind. Insofern hätten es mehr sein müssen. Aber ich versuche natürlich raus aus der Emotionalität, die Dinge auch sehr, sehr realistisch einzuordnen. Ich glaube, wenn eine Mannschaft, die ja gar nicht so sehr verändert wurde, wir haben in der Winterpause einfach gespürt, dass der Markt jetzt kein Markt für uns ist als abgeschlagenen Letzten. Entweder machst du völlig unvernünftige Dinge, die dann möglicherweise die einfach für die Zukunft sehr, sehr viel kosten. Oder du versuchst eben unter den Voraussetzungen, die du hast, nochmal so ein paar Schräubchen zu drehen in der Kaderzusammenstellung. Aber faktisch war es ja eigentlich eine relativ identische Mannschaft, die in der Rückrunde gespielt hat. Und wenn die dann ihre Punktezahl verdoppelt und aus meiner Sicht auch in allen Teilbereichen sehr nah dran ist, am Klassenerhalt, weil die Richtung wirklich gestimmt hat, weil wir zum Teil auch wirklich vielen, vielen Mannschaften mehr als Paroli bieten konnten, dann ist das erstmal ein positiver Punkt. dann glaube ich, hat das Zusammenspiel zwischen Trainerteam, zwischen medizinischer Abteilung, zwischen denen, die dem Verein vorstellen, aber vor allen Dingen der Mannschaft, hat absolut gestimmt. Ansonsten schaffst du einen solchen Kraftakt nicht. Dass die Fans da ein wichtiger Faktor waren, habe ich eben schon angesprochen. Das ist fast selbstredend. Und deswegen ja, bin ich bei auch optimistischster Betrachtung schon der Meinung, dass die Grundvoraussetzung des VfL Osnabrück, was die Wirtschaftskraft, was die Logistik angeht, was die Ausgangssituation angeht, wie lange spielst du schon zweite Liga, wie ist der Grundstock des Kaders, was hat sich letzten Sommer getan, da haben wir oft angesprochen, dass erstmal sehr, sehr gute Spieler ersetzt werden mussten, so gar nicht irgendwo auf einen bestehenden guten Aufstiegskader noch etwas draufsetzen konntest, sondern musstest erstmal Top-Leute ersetzen. Das unter all diesen Grundvoraussetzungen aus meiner Sicht nicht mehr zu erwarten war, als knapp um den Klassenerhalt zu spielen. Alles andere wäre wirklich eine Sensation gewesen. Und deswegen glaube ich schon, dass in dieser Phase ab dem 15. Spieltag wir absolut konkurrenzfähig waren. Wenn man sich die Rückrundentabelle anschaut, dann haben wir zwei Mannschaften, die am Ende entweder direkt abgestiegen sind, Hansa Rostock oder wie wir in Wiesbaden jetzt noch um den Klassenerhalt spielen. Die haben wir tatsächlich punktemäßig relativ deutlich hinter uns gelassen. Wir sind in der Rückrundentabelle auf einem Platz, der zum direkten Klassenerhalt gereicht hätte. Deswegen finde ich, ist diese Tendenz sehr, sehr gut. Es hätte mehr benötigt, hundertprozentig klar. Aber meine Meinung ist, man muss das realistisch einordnen. Diese Mannschaft ist in der Zusammenstellung ganz klar zu Beginn so eingeschätzt worden, dass es eine Mannschaft ist, die um den Klassenerhalt mitspielen kann, wahrscheinlich mitspielen muss, mehr ist nicht möglich. Und unter diesen Voraussetzungen, finde ich, hat die Mannschaft wirklich einen guten Job gemacht.
Gucken wir ein bisschen noch so auf ein paar Wegmarken, wie Sie vielleicht auch Ihren Weg da gefunden haben. Das erste Spiel war das Schalke-Spiel, also auf Schalke. War da der Plan vielleicht noch so, ich sag jetzt mal, ein bisschen überspitzt, der alte Koshinat? Also ich sag mit John Verhoek vorne auch ein bisschen, also der klassische Zielspieler, der danach ja dann gar nicht mehr gespielt hat. Wo Sie dann vielleicht auch erstmal noch die Mannschaft dann auch kennenlernen mussten, um die Stärken dann auch wirklich auch rauszuarbeiten, weil man gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt die Schablone oben drauf setze, das klappt halt gerade nicht.
Ja, zumindest mal war es in diesem Spiel so, dass wir dann von der Qualität der Schalke überrollt wurden. Und das ist umso bitterer, als dass die damals ja auch in einer brutal schweren Ausgangssituation waren. Insofern hatte ich in der Kürze der Zeit schon die Idee, die Mannschaft erstmal sehr, sehr stabil zu machen, also Schalke irgendwo so ein bisschen abprallen zu lassen und im Verlaufe des Spiels dann einfach auch vielleicht so eine Unruhe im Gelsenkirchener Stadion dann ausnutzen zu können. Das war dann sehr, sehr schnell über den Haufen geworfen durch den Rückstand und dann auch insgesamt durch eine sehr, sehr ängstliche Spielweise, bei der ich gemerkt habe, okay, tatsächlich hat meine Analyse wahrscheinlich gestimmt. Du musst dieser Mannschaft eine andere Form von Aktivität geben, aber sehr, sehr klare Strukturen coachen. So in diesem Balanceakt war ich dann in der folgenden Woche unterwegs. Also auf der einen Seite schon so die Merkmale dieser Mannschaft, die ja wirklich über gute fußballerische Inhalte, viel Geschwindigkeit verfügt, tatsächlich auf den Platz zu bringen, aber sie auf der anderen Seite deutlich widerstandsfähiger zu machen. Und vor allen Dingen, das war für mich der wichtigste Punkt, überhaupt mal eine Idee auf den Platz zu bekommen, bei der wir eine hohe Aktivität mit einer sehr, sehr klaren Art, wie wir den Ball erobern wollen, wie wir den Gegner bekämpfen wollen, zu verbinden. Da war eine Woche nicht viel. Aber mit diesem riesigen Erfolgserlebnis der zweiten Halbzeit gegen Pauli hat die Mannschaft auf einmal ein anderes Selbstverständnis gehabt. Ich glaube, dass auch im Zusammenspiel, das darf man ja nicht unterschätzen, das ist dann schon sehr, sehr wichtig, wenn ein neuer Trainer kommt, das Vertrauen sehr, sehr schnell auch da war, dass diese Art, wie ich dieses Spiel organisiert habe, wie ich ganz klare Ziele formuliert habe, aber eben auch den Weg dahin, dass die relativ schnell zum Erfolg geführt hatten. Klar ging es erstmal darum, eine gewisse Stabilität in diese Mannschaft zu bringen, überhaupt mal eine Fähigkeit zu entwickeln, als Basis wenig oder möglichst keine Gegentore zu haben, nicht permanent irgendwo einem Rückstand hinterher laufen zu müssen. Diese Faktoren haben schnell funktioniert. Und natürlich war dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor das Trainingslager in Spanien, bei dem wir dann inhaltlich echt nochmal die Saison quasi neu starten konnten, konnten uns ganz, ganz viele Dinge erarbeiten, die wir dann mit diesem Erfolgserlebnis des Testspiels gegen Pauli verbunden haben. Und ich glaube, das hat der Mannschaft dann nochmal so einen richtigen Push gegeben.
Dann gab's ja vor allem leistungsmäßig eine wirklich gute Phase. Es ging erstmal, also die Rückrunde ging erstmal los mit einem 2-3 in Karlsruhe, das relativ unglücklich war. Und dann
2-1, glaube ich, oder?
2-2. Stimmt, 1-2. Genau. Und dann 2-3 war das Hinspiel, richtig. Genau. Und dann gab es ja vor allem diese Heimspiele gegen Paderborn und Rostock, wo man gesehen hat, diese Mannschaft kann Fußball spielen. Die Strukturen sind gewachsen, aber man hat es nicht über die Ziellinien gebracht in Form von Toren. Das, wenn man da jetzt zurückschaut, dann könnte man wieder in diesen Hätte-Wenn-und-Aber-Modus zurückverfallen. Also es wäre ja nicht ausgeschlossen, in diesen beiden Spielen 5 Tore zu schießen. Am Ende ist keins geworden.
Nürnberg ja auch noch danach.
Genau, ja, Nürnberg kommt auch noch dazu, ja.
Nürnberg hat man einen sehr, sehr hohen Expected Goals Faktor. Jetzt muss man dazu sagen, den hatten die Nürnberger umgekehrt auch. Aber es ist tatsächlich so, dass sich in diesen 3 Spielen die Dinge sehr, sehr stark verändert haben. Dass wir auf einmal eine gute Mischung hatten aus einer sehr, sehr klaren Verteidigungsstrategie. Wir waren auf einmal zu Hause in der Lage, zu Null zu spielen. Das Duo Jamfi Diakite hat sich da in wirklich beeindruckender Art und Weise sehr schnell gefunden. Zwei sehr unterschiedliche Typen, die dann aber sehr gut, glaube ich, gepasst haben. Gerade mit dieser Idee, sehr, sehr offensiv den Gegner zu bearbeiten, in möglichst frühe Ballgewinne zu kommen, ohne hinten anfällig zu sein. Dass das wirklich gut funktioniert. Ich finde, wir haben in den 3 Spielen einen sehr attraktiven Fußball auf den Platz gebracht. Jetzt im Nachgang war mit Sicherheit die gelb-rote Karte gegen Paderborn für uns eher schädigend, weil vorher gegen einen Gegner, der glaube ich auch so die Idee hatte, beim Tabellenletzten mitzuspielen, ist es uns fast leicht gefallen, Überlegenheit auf den Platz zu bringen und Torschancen zu erspielen. Hansa Rostock war glaube ich ein Chancenverhältnis von 9:1 nach relativ klaren Torschancen. Insofern waren die 3 Punkte da zwar auf der einen Seite ein Achtungserfolg, weil die Mannschaft, glaube ich, gespürt hat, mit dieser Art können wir richtig gut mitspielen in dieser zweiten Liga. Das liegt uns. Und auf der anderen Seite waren natürlich alle sehr enttäuscht, weil man aus diesen 3 Spielen mehr hätte mitnehmen müssen und dann natürlich den Rückstand auf andere schon hätte verkürzen können. Trotz alledem war das so der erste Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, da hatten die Menschen auch auf einmal eine gewisse Zufriedenheit mit unseren Auftritten. Mhm.
Haben Sie eine Erklärung, warum die Siege dann eher in anderen Spielen gefallen sind sozusagen? Also das 1-0 in Hannover war ja ein sehr deutlich anderes Spiel als das 0-0 gegen Rostock und auch das Spiel in Hamburg, das die Mannschaft dann gezogen hat mit dem Glück des späten Elfmeters. Aber die Siege sind anders zustande gekommen auf andere Art und Weise.
Ja, weil da dürfen wir eben das Spiel gegen Elversberg einfach in der Betrachtung nicht außer Acht lassen, weil direkt nach der Winterpause natürlich eine gewisse Euphorie, auch eine gewisse Sicherheit in der Art der Zusammenarbeit entstanden ist. Und die haben wir wirklich innerhalb dieser 20 Minuten in Elversberg komplett eingerissen. Dann war es ja auch eine total nachvollziehbar, sehr, sehr kritische Reaktion der Fans, die dann berechtigterweise richtig sauer waren auf die Leistung, auch auf diesen Rückschritt. Und dagegen zu arbeiten, das ist dann auch im Zusammenspiel mit der Mannschaft nicht leicht. Klar, mit jedem Spieltag, an dem du nicht punktest, wird die Ausgangssituation und damit natürlich auch das, was wir tatsächlich leisten müssen, wird immer schwieriger. Und deswegen war das Hannover-Spiel einfach ist unter einer völlig anderen Herangehensweise zu sehen. Da war klar, dass wir gegen einen absoluten Top-Favoriten um den Aufstieg spielen zu Hause. Und da ging es dann erstmal darum, andere Tugenden auf den Platz zu bringen. Ich glaube, das hat man in diesem Spiel gesehen, dass wir dann einfach auch eine andere Ordnung auf dem Platz hatten, dass wir weniger eigene spielerische Faktoren betont haben, als vielmehr so diesen Faktor gegen ein favorisiertes Team erstmal zu Null zu spielen. Und dadurch, dass das so gut ausgegangen ist für uns, haben wir natürlich auch neuen Mut gehabt für das Hamburg-Spiel mit einer relativ ähnlichen Spielweise auch einem weiteren Top-Favoriten weh zu tun. Und was dann natürlich emotional um uns herum passiert ist, das ist dann schon einzigartig. Denn mit diesen beiden Spielen haben wir die Situation natürlich komplett verändert, haben eine völlig andere Emotionalität gehabt, auch in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das hat man bis zur 93. Minute auf dem Betzenberg gesehen. Mhm.
Und dann kippt das wieder so ein bisschen in die andere Richtung. Ist ja so ein bisschen die Geschichte der Rückrunde, dass man immer so ein bisschen dran war und dann halt wieder abreißen lassen musste. Und dann kulminierte das alles so ein bisschen eben in diesem Braunschweig-Spiel, wo man dann auch wusste, okay, jetzt ist nicht mehr mit hinher, sondern jetzt muss geliefert werden und ansonsten ist es das eigentlich. Würden Sie im Nachhinein anders aufstellen?
Zu dem Zeitpunkt vor dem Braunschweig-Spiel hatten wir schon enorme gesundheitliche Probleme innerhalb des Kaders. Es war ein permanentes Abwägen, welcher Spieler stellt sich zur Verfügung und in welchem Zustand. Insofern rückwärts betrachtet ist es dann immer relativ leicht, auf der Basis des Spielverlaufs dann tatsächlich auch Veränderungen für besser zu erhalten. Auf der anderen Seite muss man so klar sagen, dass in dem Spiel, glaube ich, so selten wie also so klar wie vorher eigentlich auch ein anderer Spielverlauf möglich gewesen wäre, wenn die beiden hundertprozentigen Tormöglichkeiten, die wir sowohl vor dem oder direkt nach dem 0:1, also direkt nach der Pause hatten, die musst du in einem solchen Spiel eben nutzen, um tatsächlich ins Spiel zurückzukommen. Insofern ja, habe ich mich da immer sehr, sehr kritisch hinterfragt. Aber beispielsweise die Personalentscheidung Eule Beermann, die hätte ich eigentlich schon vor dem Wiesbaden-Spiel umsetzen wollen. Da war ja klar kommuniziert, dass er in die Startelf rutscht und ist dann am Tag der Abfahrt erkrankt. Insofern gab es dann wieder diese Kontinuität mit Ciampi, Diakite, die in Wien dann sofort auch wieder zu Null gespielt haben und haben das ja auch gegen Fürth in Verbindung mit Wiemann sehr, sehr gut gemacht. Insofern finde ich, sind manche Dinge in der Nachbetrachtung dann relativ leicht zu beurteilen. In der Situation, in der du entscheiden musst, machst du dir logischerweise ganz, ganz viele Gedanken, versuchst alles ganz genau abzuwägen. Ich fand die Logik Beermann für Diakite, der einfach nicht einsatzfähig war, dann 1:1 auf den Platz zu bringen, auch in der Rückwärtsbetrachtung immer noch logisch.
Und Conte, der so ein bisschen ja eine defensivere Rolle hatte als in den Spielen zuvor in diesem Spiel?
Naja, die Ausgangssituation war die, dass wir gewinnen müssen. Und die Entscheidung, gegen zwei brutal schnelle Spitzen mit drei Innenverteidigern zu spielen, ich glaube, die kann man kritisieren. Aber wenn man sich dann für drei Innenverteidiger entscheidet, dann muss man aus meiner Sicht mit Conte über die Außenbahn spielen. Denn ich weiß ja schon auch aus den Diskussionen vieler Gegner, dass die Geschwindigkeit von Christian Conte immer ein großes Diskussionsthema war und dass viele Mannschaften sich ein Stück weit auch darauf einstellen wollten. Insofern war die Logik in dem Spiel auch klar, dass wenn zwei Spieler 1-1 auf dem Flügel aufeinandertreffen, dass die Braunschweiger Variante eher die defensivere sein wird. Und deswegen finde ich das auch in einem Spiel, in dem du gewinnen musst, dann irgendwo auch einen logischen Schluss. Kann man auch anders entscheiden, überhaupt keine Frage. Aber das muss ich auch so ketzerisch sagen, er hat ja Chris auch nicht verboten, im Strafraum zu verteidigen.
Wenn wir jetzt vor allem auf die letzten Saisonwochen schauen, also die letzten Spiele, da waren frühe Gegentore immer so ein Thema. Das war eine Zeit lang, vor allem auch in der Hinrunde war das schon mal so. Dann schien es eigentlich ausgemerzt zu sein, dieses Problem, und dann taucht es wieder auf. Warum passiert der Mannschaft das immer wieder, dass sie in solche alte Muster zurückfällt?
Ich glaube tatsächlich, dass mit der Verschärfung unserer Situation die Mannschaft immer stärker auch mit einer gewissen Ungeduld vielleicht schon ins Spiel reingegangen ist. Also auf der einen Seite zu wissen, wir müssen eigentlich heute hier 3 Punkte einfahren gegen sehr, sehr herausfordernde Gegner. Das heißt, wir müssen auch aktiv agieren, und auf der anderen Seite so dieses Wissen zu haben, so viele Spiele haben wir noch nicht gedreht. Tatsächlich aus einem 0:1 einen 2:1-Sieg zu machen, ist für uns eine große sportliche Herausforderung. Ich sprach eingangs von der Frage, so wie gut ist diese Mannschaft tatsächlich? Mhm. Und da, finde ich, mündet das in die entscheidende Analyse. Diese Mannschaft ist konkurrenzfähig gewesen in der zweiten Liga, um das Ziel, Klassenerhalt zu spielen. Ganz sicher nicht, um irgendwo im Mittelfeld der Tabelle zu landen. Dafür haben die Grundvoraussetzungen aus meiner Sicht einfach gefehlt. Und wenn man sich dann die Saison anschaut, unabhängig von meiner Arbeitszeit, dann wird eben immer wieder deutlich, dass es relativ viele Spiele gegeben hat, bei denen wir nicht konkurrenzfähig waren, bei der ein Spielverlauf am Ende nicht mehr zu drehen war und die Mannschaft sich einfach der Überlegenheit eines Gegners ein Stück weit auch beugen musste. Und wenn wir denn gepunktet haben, dann waren das immer sehr, sehr harte, sehr, sehr anstrengende Spiele, die bis in die letzte Sekunde offen waren. Das heißt, so die gegenteilige Konstellation, dass uns mal ein Sieg leicht gefallen ist oder dass wir unentschieden gespielt haben wie gegen Rostock und es konnte kaum einer fassen, dass es kein Sieg war, das kam im Verhältnis eher selten vor. Und ich würde ableiten, dass dieser psychologische Faktor durchaus auch eine Rolle spielt, weil eine Mannschaft kann natürlich mit einer gewissen Unbeschwertheit ins Spiel gehen, aber über einen langen Zeitraum betrachtet, können die ihre eigene Leistungsfähigkeit und die Ausgangssituation auch schon ganz gut einschätzen. Und deswegen glaube ich, war so diese Ausgangssituation, auf einmal gewinnen zu müssen, die hat schon einen enormen Druck erzeugt. Das kann man nicht wegdiskutieren.
Und dann kam eben noch diese Volte im Saisonfinale dazu. Sie haben es schon gesagt, das geklaute Heimspiel. An der Stelle herzliche Grüße nach Frankfurt an die DFL. Wir warten immer noch auf Antworten zu diesem Themenkomplex, aber das nur nebenbei. dann hat es einfach auch nicht mehr gereicht, weil als das Publikum auch noch weggebrochen ist und dieses Auswärtsspiel gekommen ist. Also da hat man, glaube ich, dann schon nach diesen 5 Minuten auf St. Pauli gemerkt, okay, Feierabend, oder?
Ja, wenn ich ehrlich bin, schon im Vorfeld. Also für uns war das ein deutlicher Rückschlag, weil die Mannschaft sich natürlich der Unterstützung an der Brücke sicher sein konnte. Gerade mit diesem emotionalen Ereignis in Magdeburg, wo wir nach dem Rückstand eben das Glück hatten, sofort zurückschlagen zu können. Insofern war dieses Spiel ja wieder ausgeglichen und wir haben, glaube ich, in der Endphase allen Menschen, die es gut mit uns meinen, gezeigt, dass wir wirklich alles raushauen wollen. Ehrlicherweise war die Unruhe vor dem Schalke-Spiel schon sehr, sehr groß, weil natürlich die Unsicherheit sehr, 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 sehr groß war. Wir mussten permanent unsere Dinge ein Stück weit anpassen. Ich hatte das Gefühl, da waren sich die Schalker, auch wenn ich auch mit den Verantwortlichen gesprochen habe, ihrer Sache deutlich sicherer. Und natürlich haben die Jungs dann gemerkt, dass ein Auswärtsspiel ohne Zuschauer, dass das faktisch definitiv ein Nachteil in der Situation für uns ist. Mhm. Und dann mit dieser Bürde des frühen Rückstands, glaube ich, sind wir tatsächlich dort auch zusammengebrochen.
Mhm. Ja, das muss man sportlich mit Sicherheit so sagen. Wie wichtig, um dann vielleicht auch die Rückschau abzuschließen, wie wichtig ist dann so ein letztes Spiel, auch wenn es um sportlich, tabellarisch um nichts mehr ging, aber nochmal dieses Gefühl mitzunehmen, vor Zuschauern nochmal zu zeigen, wir geben alles für den Verein und auch für die Zuschauer, die dann ja, Gott sei Dank, vollzählig dann auch im Stadion waren.
Ich glaube, auf allen Ebenen ist es wichtig. Ich möchte einfach den wichtigsten Faktor auch nochmal in den Vordergrund stellen. Das ist der sportliche und ich bin ja verpflichtet worden mit einem klaren Auftrag, eben diese Mission nach Möglichkeit gut zu Ende zu bringen, auch wenn es vielleicht am Ende die Relegation sein muss. Und dabei bleibe ich, wenn man sich die Heimstatistik anschaut und zu der gehört dann eben auch so ein Hertha-Spiel, dann zeigt das, dass wir mit einem Heimschnitt von 1,5 Punkten super unterwegs waren. Wenn jetzt die Spielansetzung für mich einfach eine umgekehrte gewesen wäre, dann hätten wir das trotz dieses sogenannten Auswärtsspiels auf Schalke geschafft. Denn mit dem Punkteschnitt und die Bremer Brücke, die strahlt nun mal etwas aus. Sie ist ja ein elementar wichtiger Faktor für zumindest 17 Heimspiele. Und die hätte mit Sicherheit ihren Beitrag dazu geleistet, dass bei umgekehrter Spielansetzung auch unsere Punktezahl unter mir zumindest dann eine andere gewesen wäre. Denn wenn man sich nochmal diese Verhältnisse anschaut, dann wird das schon sehr, sehr deutlich. Ich habe in 8 Heimspielen eben 12 Punkte geholt. Und ich glaube, da haben wir zum Teil auch wirklich verdient gepunktet. Eher vielleicht sogar noch zu wenig, ja, weil gerade das Rostock-Spiel schon auch mehr hätte abwerfen können. Und wenn man da das Verhältnis von 20 gecoachten Spielen sieht und sieht auf der anderen Seite eben 12 Spiele, die nicht an der Brücke stattgefunden haben, wo der Punkteschnitt dann noch ein anderer ist, dann weiß man sehr, sehr klar, woran es zumindest unter meiner Zeit vielleicht am Ende auch gelegen hat. Und aus diesem Grund heraus war ich schon der Meinung, dass dieses letzte Spiel für uns, die Art und Weise, wie wir dort aufgetreten sind, schon auch nochmal wichtig ist. Zum einen war es ein fantastisches Zusammenspiel zwischen Publikum und Mannschaft. Ich glaube, das war dann schon auch der Bogen in die nächste Saison, dass die Menschen uns ganz klar signalisiert haben, das ist sehr, sehr schade, dass es nächstes Jahr nicht die zweite Liga ist, gerade auf der Basis der Zusammensetzung. Und auf der anderen Seite nehmen wir diese Mannschaft auch in der dritten Liga an. Die einzige Erwartungshaltung, die wir haben, tretet so kämpferisch, so widerstandsfähig auf, wie ihr das häufig zu Hause getan habt. Und logischerweise packt aber in Sachen Konkurrenzfähigkeit noch einiges drauf. Und das ist natürlich dann der Bogen auch für die kommende Saison, weil das ist ja mit einem klaren Auftrag versehen.
Gute Nachricht. Nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall mindestens mal 20 Heimspiele. 19 in der Liga und 1 im DFB-Pokal. Vor dem letzten Heimspiel jetzt in der zweiten Liga gegen Hertha BSC hat der Verein relativ klar kommuniziert. Es werden 16, mit der Leihe von Berwansen sind sogar 17 Spieler, verabschiedet beziehungsweise eben halt eine ausgeliehen. Was war die Intention, das zu diesem ja relativ frühen Zeitpunkt, kann man sagen, schon so klar zu machen?
Wir möchten den Menschen und denjenigen, die, also nicht nur Fans, sondern auch denjenigen, die uns auf wirtschaftlicher Basis unterstützen, ein sehr, sehr klares Signal geben, wie wir die Saison analysiert haben und was wir in der Zukunft mit dem VfL vorhaben. Und ich finde, dazu gehört, dass man bei Spielern, die entweder von sich aus sagen, meine Zukunft sehe ich nicht beim VfL oder bei denen wir von uns aus sagen, eine Zusammenarbeit in der Zukunft macht einfach keinen Sinn, dass wir da sehr, sehr schnell Klarheit schaffen, um rauszukommen aus irgendwelchen spekulativen Geschichten. Das ist so die Idee dahinter gewesen. Und auf der anderen Seite finde ich, ist es auch immer eine Stilfrage, wie man auseinandergeht. Und das kann man so ja ohne persönlichen Kontakt, ohne ein anständiges Gespräch zwischen zwei Phasen tun, also Ende der Saison und Aufnahme der Vorbereitung, oder man macht es entsprechend stilvoll, indem vielleicht das ein oder andere Gespräch auch mal wehtut, aber man sich dann trotzdem sauber in die Augen schaut und sich verabschiedet. Denn aus meiner Sicht hat das immer was damit zu tun, wie begegnet man sich irgendwann in der Zukunft. Und wenn man da reinen Tisch gemacht hat, wenn man sich auch mal die Argumente des anderen angehört hat, bevor man auseinandergeht, ich glaube, dann ist das eine anständige Art und Weise.
Es werden nicht nur Spieler den Verein verlassen, sondern es gibt auch Veränderungen im Trainerteam. Marcel Hötteke, der Torwarttrainer, verlässt den Verein, und Co-Trainer Martin Heck. Können Sie einmal, also nicht, dass Sie jetzt für die beiden sprechen müssen, aber einmal die Gründe aus Ihrer Sicht darlegen und erklären, wie die Umstrukturierungen dann am Ende tatsächlich aussehen werden? Also neuen Torwarttrainer wird es ja aller Voraussicht nach geben.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!